gibt nichts Schöneres, wie mit dem, was ich einen Tag über arbeite, produziere, dem Gast eine Freude zu machen.
Wertschätzung für Lebensmittel, ist die im Laufe der Jahre, ist die sozusagen im Sinkflug?
Ich glaube, sie ist wieder im Kommen. Wir kochen hier ohne Pfeffer, ohne Paprika, ohne Ananas, Mango, Kiwi, ohne diese ganzen Dinge. Ja, es tut manchmal schon weh, wenn man dann hört, ja, da fehlt mir der Pfeffer, ich kann ohne Pfeffer nichts essen. Muss ich einfach schlucken, muss mich entschuldigen, sag, vielleicht hätten sie vorher mal die erste Seite lesen müssen.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal etwas essen gewesen seid, also in einem Restaurant. Und ich weiß auch nicht, wie ihr dann damit umgeht, also wie wichtig euch das ist, was in diesem Restaurant angeboten wird, woher vor allem die Speisen, die Zutaten kommen. Ich persönlich war vor einiger Zeit in Oberstdorf und damit ist dies heute auch die südlichste Podcast-Folge von Robin Gut bisher, denn ich sitze gleich im Jagdhaus, ein wirklich historisches Gebäude. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die mit dahinter steckt. Und derjenige, der dieses Jagdhaus heute betreibt, der hat eine Einstellung zum Essen, zum Leben, die so nachhaltig ist, dass ich quasi durch Zufall darauf gestoßen bin. Denn ich war dort essen mit einem Freund und als der auf Toilette ging, habe ich nicht das gemacht, was viele andere jetzt machen würden, nämlich heute auf ihr Smartphone gucken, mal eben Nachrichten checken. Nein, ich habe die Speisekarte gelesen und vorne auf der ersten Seite im Jagdhaus in Oberstdorf, ein wirklich empfehlenswertes Restaurant, steht die Philosophie nicht nur dieses Hauses, sondern auch des gesamten Restaurants, das gesamte Konzept dahinter. Und ich war echt baff, weil ich habe mir gedacht, also da hat sich wirklich, wirklich einer Gedanken gemacht. Hier ist nicht einfach nur ein Restaurant, wo man hingehen kann und was essen kann. Nein, hier ist jemand, dem das ganze Thema Nachhaltigkeit eben von A bis Z total wichtig ist. Und ja, ich glaube, es macht wahnsinnig Sinn, in diese Folge mal reinzuhören, sie gerne auch weiter zu empfehlen. Denn es gibt nicht viele Menschen, die ich getroffen habe, die das so verinnerlicht haben wie Ludger Fetz. Das ist nämlich der Betreiber dieses Restaurants. Mit ihm habe ich mich getroffen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Robin Gut Folge. Muss man Lebensmittel innerhalb kürzester Zeiträume von Orten in der ganzen Welt einkaufen? Muss man das ganze Jahr alles verfügbar haben? Nein. Wir sind der Meinung, dass es nicht immer und überall alles geben muss, denn es gibt jederzeit genug. So fängt eine Speisekarte an, und zwar eine ganz besondere Speisekarte, weswegen ich hier bin. Ich bin im Jagdhaus in Oberstdorf und mein Gesprächspartner heute ist der Luki, also so nennen sie ihn hier alle. Also so ansonsten korrigiere mich, Luki. Ludger Fetz, herzlich willkommen.
Ja, auch so, danke. Ja, man nennt mich hier Luki und das ist eine Abkürzung für meinen Namen, Ludger Fetz. Ich bin gebürtig aus dem Mittelrheintal. Und mich hat's vor 30 Jahren der Liebe hier nach Oberstdorf gezogen, 35 Jahre schon mittlerweile, Zeit vergeht. Und bin hier an für sich an einem Fleckchen Erde, was sehr glücklich macht und aber auch zum Nachdenken anregt, weil ich denke mal, man ist hier schon sehr gut aufgehoben.
Absolut. Und das in einer Zeit, wo alles irgendwie nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch immer weiter auseinandergeht, ist hier die Welt, wie man so schön sagt, noch halbwegs in Ordnung. Luki, wir haben uns kennengelernt vor einiger Zeit, als ich hier bei dir im Jagdhaus essen war. Das war eine ganz skurrile Situation. Wir reden in diesem Podcast über ganz viele Dinge. Wir reden über die Geschichte des Hauses, wir reden über Nachhaltigkeit, weil genau das ist der Grund, warum ich dich angesprochen habe. Wir reden nur ganz kurz über unsere gemeinsame Schnittmenge, heimatliche Schnittmenge, denn unser Herz schlägt fußballmäßig gesehen für
Borussia Mönchengladbach. Das ist einfach der Verein der Herzen und die Raute im Herzen tragen.
Genau, und der Wimpel hängt übrigens unten im Thekenbereich und da dachte ich mir, ah, der Mann hat nicht nur das Herz am rechten Fleck, sondern auch den Verein im richtigen Herzen. Also es passt alles wunderbar zusammen. Aber ich möchte kurz die Geschichte und auch denen, die uns jetzt zuhören, erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich war tatsächlich hier essen mit einem guten Freund Und als der auf Toilette ging, habe ich nicht das gemacht, was sonst viele Gäste machen, nämlich ins Handy geguckt. Ich habe tatsächlich nochmal in die Speisekarte geguckt. Wir hatten sehr lecker gegessen und habe dann die erste Seite gelesen, aus der ich gerade zitiert habe. Das Ganze geht noch weiter und hat halt eben ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und Luki, das hat mich so beeindruckt, dass ich dich angesprochen habe, gesagt, ich habe eine Nachhaltigkeitsinitiative und das, was du hier machst, ich finde, da müssen mehr Menschen drüber wissen und deswegen reden wir drüber. Deswegen freue ich mich erstmal, dass das klappt. Komm mal kurz zu dir. Du hast gesagt, der Liebe wegen hier hingekommen vor vielen, vielen Jahren. Du hast Koch gelernt, richtig?
Ich habe Koch gelernt vor über 40 Jahren, ja, in einem ganz normalen kleinen Betrieb und war dann ein bisschen auf Wanderschaft, nicht viel, und war dann 2 Jahre in meinem elterlichen Betrieb. Wollte dann die Ferne sehen und habe dann meine Frau in einem anderen Betrieb kennengelernt und dann sind wir seit fast, ja, 35 Jahren zusammen und sind seit, ja, 30 Jahren in Oberstdorf.
Es gibt, glaube ich, wenige Berufe, wo man jetzt sagen könnte, wo so vieles gleich ist. Ich meine, man hat schon vor 40 Jahren Kartoffeln mit Schnitzel gegessen, aber wo sich eben auch so viel verändert. Stimmst du dem zu?
Aber ganz gewiss, weil es verändert sich natürlich durch die, erstens mal Globalisierung, zweitens mal durch natürlich auch die Techniken, die man heute hat, die Lieferketten, die man heute hat, die Aufbewahrungsmittel und so weiter und so fort. Also da hat sich schon einiges getan, aber das, glaube ich, hat sich in jedem Feld sich getan. Und ja, trotzdem müssen wir ein Handwerk machen. Unser Kochen ist einfach ein Handwerk.
Macht es dir heute immer noch Spaß?
Für mich gibt es nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, wie mit dem, was ich einen Tag über arbeite, produziere, dem Gast eine Freude zu machen, indem man Schnitzel isst oder ein Hirschragout oder irgendwas anders.
Ist es so, wenn du den ganzen Tag in der Küche stehen solltest und du hast dann abends selber Hunger, ich meine, hast du dann hier was gegessen oder kochst du dann auch selber für dich oder für die Familie oder sagst dann, Leute, ich habe das jetzt heute 12 Stunden gemacht, jetzt ist auch mal gut.
Also privat habe ich noch nie gekocht. Ich glaube, seit 40 Jahren nicht mehr privat gekocht. Und wenn wir essen immer vor dem Service, ja, um einfach nicht hungernd ins Geschäft reinzugehen, sonst werden die Portionen zu groß, muss man auch immer ein bisschen nach, das ist jetzt ein Joke, aber nein.
Man soll ja nie mit hungrigem Magen einkaufen gehen,
genau,
ist
ja
auch
genau,
so.
Ne? Ja, genau. Und nein, und man isst das, was, also ich esse das auch, was ich gerne koche. Ich kann nicht kochen, das, was ich nicht essen gern würde. Und so ist es, ich kann nicht ein starkes Auto fahren und schwache verkaufen.
Was hat dich in all den Jahren angetrieben? Was ist das, was bei dir so diese Leidenschaft für diesen Beruf ausmacht?
Also ich komme von einem elterlichen Betrieb mit Gastwirtschaft, Weingut, Schnapsbrennerei, Ackerbau und Viehzucht. Und wir mussten als Kinder oder durften heute, früher war es ein Muss, mit aufs Feld gehen, die Karotten ernten, das Weißkraut ernten, die Trauben ernten, die Schweine schlachten. Und das hat man als Kind natürlich nicht so gerne gemacht, weil man lieber Fußball gespielt hätte oder was anders gemacht. Und dann hat mich der Beruf an für sich interessiert, weil wir haben eine schwäbische Köchin gehabt. Die war fast 2 Meter groß damals, ein Koloss. Und die hat mir an für sich die Liebe zu dem Beruf beigebracht, gute Spätzle zu machen, gute Marklöschen zu machen, mit gutem Fleisch zu arbeiten. Und weil es damals gab es ja viel weniger Produkte, aber die waren gut, gerade auf der Landwirtschaft, die selbst erzeugten Produkte. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr stark beeinträchtigt, diesen Beruf zu gehen. Hab dann auch in einem sehr guten handwerklichen Betrieb gelernt, in einem ganz kleinen Haus, wo wir wirklich jeden Tag alles frisch gemacht haben. Das ist jetzt mal 40 Jahre her. Und da war eine Ananas ein außergewöhnlichstes Produkt. Das hat es damals nur, ich sage jetzt mal, in der Dose von Golden Gate für Toast Hawaii gegeben.
Ich wollte gerade sagen, das war so der Klassiker. Ne? Ananas kannte man wirklich nur für Toast Hawaii und dann war vorbei. Ja. Aber irgendwann mal, Globalisierung, du hast es angesprochen, auf einmal hast du innerhalb von einer Woche sämtliche Produkte, auf welche Wege auch immer und ob das nachhaltig ist, sei mal dahingestellt, auf dem Tisch. Komm mal zurück zu deiner Anfangszeit. Du hattest gerade gesagt, da war weniger, aber da war Qualität und dann ging es wahrscheinlich darum, aus diesem wenig so viel wie möglich herauszuholen. War das die Herausforderung auch?
Natürlich, erstens mal so viel wie es, oder so gut wie es geht rauszuholen, das Produkt ganz zu verarbeiten und das Lebensmittel zu schätzen lernen. Also das Schwein, was man geschlachtet hat, was man früher 2 Jahre gefüttert hat, auch optimal zu verarbeiten, die Füße für die Gelatine und so weiter und so fort.
Da wurde nichts weggeschmissen.
Ich sage immer, das schönste Beispiel ist für mich ein Kohlrabi. Ein Kohlrabi kann ich aus dem Schalen, kann ich eine wunderbare Suppe machen, aus dem Inneren ein Gemüse, aus den Stielen, die blanchiere ich kurz und frittiere sie, mache so kleine Mikado-Stäbchen. Und aus dem Blatt, die größten Blätter, die kann ich blanchieren, ein bisschen Blattwalzen und mache Hackfleischbällchen rein. Also das Produkt habe ich ganz verarbeitet.
Ne? Ich sage immer, also du hast jetzt bei einer Kohlrabi gerade 4 Verarbeitungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich bin ehrlich, also eine ist klar, die kenne ich, das klassische Kohlrabi-Gemüse. Bei der Schale mit einer Suppe, da hatte ich noch Fantasie. Und bei den anderen beiden mit den Bällchen und so, da habe ich gerade sehr interessiert zugehört, hör mal.
Ja, das ist an für sich, man muss nur zu Ende denken. Und ich sage, es gibt ein Produkt, was man nicht verarbeiten kann, das ist die Schale von der Schwarzwurzel. Weil sie einfach, ja, die kann man einfach nicht verarbeiten. Selbst die Kartoffelschale. Man muss es nur ein bisschen weiterdenken und ein bisschen zurückdenken. Was haben die Leute früher alles damit gemacht?
Wertschätzung für Lebensmittel, ist die im Laufe der Jahre, ist die sozusagen im Sinkflug?
Ich glaube, sie ist wieder im Kommen, dass man die Lebensmittel wieder wertschöpft. Vielleicht natürlich, man sieht ja auch, dass viele Köche auch wieder ein bisschen zurückgehen und sagen zur Basis, wir schmoren wieder ein bisschen, wir hauen nicht das Steak in die Pfanne und lassen es brutzeln und raus, sondern auch die Soßen. Ich meine, wir haben auch jahrelang ein Sternrestaurant gehabt, Küchenchefs. Da wird natürlich mit dem Produkt noch anders gearbeitet. Und da wird noch tiefgründiger gekocht und auch noch, ja, das Ganze noch mehr zerpflückt und vielleicht auch noch mehr intensiviert. Aber das hat mich auch berührt. Also ich habe 10 Jahre lang an Seiten von Küchenchef im Stern gearbeitet. Auch da habe ich was gelernt, um die Nachhaltigkeit noch weiterzuführen in meinem Sinne. Mhm. Ja, haltbar zu machen, einzuwecken, wieder die alten Methoden wieder zu holen, um haltbar zu machen, um das Produkt nicht schlechter werden zu lassen.
Aber du sagst es gerade, wieder die alten Methoden zu holen. Und das hat sich ja im Laufe der Zeit, ja, in so einer Wohlstandsgeneration über vielleicht 1, 2, vielleicht sogar 3 Generationen so entwickelt. Alles ist da und das leider vielleicht auch in dem Zusammenhang, leider auch im Überfluss. Also hat man sich gar nicht mehr damit beschäftigt, ob man, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, ob man Kohlrabi-Schalen noch für eine Suppe verwenden kann. Diese Wertschätzung ist durch den Konsum verloren gegangen. Würdest du mir dazu stimmen?
Ganz gewiss ist die verloren gegangen durch den Konsum und natürlich auch durch die Zeit. Durch die Zeit, die heute in der Küche oft viel zu schnell ist, weil man viel zu wenig Leute, Fachkräfte hat. Das sind viele Komponenten, die das an für sich vielleicht nach hinten treiben. Man schmeißt ja lieber schnell was weg, weil man gar nicht die Zeit hat, die Kohlrabi-Blätter zu blanchieren oder die Stiele zu blanchieren und zu panieren. Das ist ja alles schon ein Arbeitsaufwand und natürlich auch ein Fachkräftemangel. Aber ich glaube, wir sind da wieder auf einem guten Weg, wenn man die ganzen Köche deutschlandweit oder weltweit sieht oder europaweit, die kommen alle wieder ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurück und sagen, ich muss nicht an jedem Ort alles haben.
Das nicht und man muss auch nicht grundsätzlich alles haben. Wie alt bist du jetzt? Was bist du für ein Jahrgang?
Ich bin 60 jetzt.
Du bist 60. Also du kommst auch noch aus der Generation, ich kenne es auch, mein Vater war Metzger, da gab es noch diesen Begriff Sonntagsbraten. Mhm. Ist jetzt vielleicht bei einem Metzger ein bisschen untypisch, weil der war nun mal an der Quelle, der hat immer irgendwas mitgebracht. Aber tatsächlich, du nickst doch gerade, dieser Begriff Sonntagsbraten impliziert ja schon, das war was Besonderes, dass es dann mal Fleisch gab. Das war eben nicht normal früher.
Nein, früher war das gar nicht normal. Und wir haben vor 3, 4 Wochen gerade darüber gesprochen, ob wir hier im Jagdhaus mal wieder dieses einführen sollten und sollten mal jetzt zum Winter, zum Herbst hin mal wieder einen Sonntagsbraten auf die Karte tun. Aber wirklich ganz speziell Sonntagsbraten, abwechselnd mal einen Kalbsbraten, mal einen schönen Schweinebraten mit einer Kruste oder mal einen Rinderbraten. Schöne Idee, ja. Oder einen Sauerbraten, dass wir das wieder mal quasi für einen Monat lang das Produkt am Sonntag anbieten als Braten, nächsten Monat das Produkt. Haben wir gerade vor 3, 4 Wochen darüber gesprochen, ob wir das jetzt zum Winter hin angehen sollten.
Ja, jetzt hast du es gerade angesprochen, das Jagdhaus. Wir machen einen kleinen Exkurs für die uns jetzt zuhören vielmehr. Ich habe gesagt, wir sind am südlichsten Podcast-Ort, den Robin Gut bisher besucht hat, nämlich in Oberstdorf im Jagdhaus, das ein besonderes Haus ist. Luki, was hat dieses Haus hier für eine Geschichte?
Also das Haus ist 1856 gebaut vom Prinzregent Leopold. Der ist Nachfolger von König Ludwig II., der ja laut Geschichte ins Wasser gegangen worden ist. Also da streiten sich die Fachleute noch drüber. Und er wurde dann ins Amt gehoben und hat dann seine Außenstellen alle besucht und hat dann dieses Holzhaus gebaut, was sehr schön ist, aber einfach gebaut, also ohne viel Schnickschnack und Firlefanz. Und wenn er von München herkam, hat seine Hochwildjagden gemacht, dann hat er hier gewohnt. mit seinen Mitarbeitern und Kutschen und hat dann aber auch das Oberstdorfer Volk relativ gut versorgt, weil es war hier eine arme Region, hat natürlich auch immer ein bisschen Fleisch den älteren Leuten zukommen lassen.
Hat Oberstdorf durch seine Zeit hier profitiert, weil mehr Aufmerksamkeit dadurch
da? Aber ganz gewiss, es war ja auch der große Brand und er hat auch sein Haus dann zur Verfügung gestellt und hat also wirklich den Ärmsten von Armen immer Unterstützung gegeben und er war dann auch hier wirklich herzlichst willkommen und hat quasi so einen Motivationsschub mitgetragen in der damaligen Zeit.
Was ist von all dem noch geblieben? Also ich meine, wie viel Jahre müssen wir jetzt zurückrechnen? Ungefähr war das so um die
1856.
Okay, das ist ja, das sind ja jetzt ja, gut
170 Jahre.
170 Jahre zurück. Ja. Was ist von der Zeit so an Tradition, an Erinnerungen? Du hast gesagt, das ist ein ganz einfaches Haus. Ich meine, wenn ich mich hier so umsehe, hier sieht auch noch vieles. Wie heißt diese Stube hier, in der wir jetzt gerade sitzen?
Das ist das Salettl, das haben wir ein bisschen neu renoviert. Das war früher quasi eine Abstellkammer. Und wie ich das Haus 2011 übernommen habe, haben wir erst unten die Räume wieder quasi akquiriert. Das war ein Vorpächter drauf, der hat das auch gut gemacht, aber in eine andere Situation wie wir, andere Prioritäten gesetzt. Und hier oben waren für sich die früheren Kammern der Bediensteten und gegenüber vom Salettl ist der blaue Salon. Das ist heute unser Standesamt. Wir haben ungefähr 120 standesamtliche Trauungen im Jahr hier. Oh. Und das war sein Schlafzimmer und hier, das war die früher Stuben der Bediensteten. Und die waren dann über die Jahre hin brachgelegen und wir haben das dann ein bisschen neuer gebaut. Ein bisschen, ja, die alten Wände rausgemacht und dann kamen halt diese alten Holzwände raus und ein bisschen moderner gemacht. Und die alten Holzstuben sind natürlich so original, wie sie unten sind.
Weißt du, wie oft er hier war? Prinzregent Leopold, ne?
Leopold, ja. Also ich denke mal 4 bis 5 Mal im Jahr war er hier. Ne? Und ich auch immer so über 3-4 Wochen hinweg. Und ja, ich glaube, es waren schon so 15, 20 Jahre. Er war ja schon relativ alt, wie er ins Amt gehoben worden ist. Weil es war ja nicht die Absicht, dass er quasi die Prinzregentschaft übernimmt. Der heutige Prinz Leopold, der Nachfolger ist der Urenkel, mit dem habe ich vor 3 Wochen war mal beim Starkbieranstich. Das war ist ein Mensch, der erzählen kann von Porzellanmanufakturen bis hin zum Bau, Bierbrauen und der besucht mich auch immer so einmal im Jahr hier und kommt vorbei und ist also der Urenkel vom Prinzregent Leopold.
Und weißt demnach, dass du hier diese Tradition des Hauses auch fortführst, ne?
Ja, ich denke mal, also ihm ist das schon bewusst, dass wir da ein bisschen anders denken wie viele andere, die auch Wirtshäuser bei uns betreiben.
Also anders auch. Und ich meine, mit Robin Gut, also mit einem Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, wo es um soziale und eben auch ökologische Nachhaltigkeit geht, anders denken auch, weil du vieles von dem hier versuchst, so zu erhalten, wie es ist, um eben nicht alles so direkt ins Moderne zu verändern?
Nein, das muss ja nicht. Ihr habt mir vor 15 Jahren auf meine oder auf unsere Familienfahne gegeben, dass wir ökologisch, ökonomisch und sozial denken möchten mit unserem kleinen Unternehmen. Und dann muss man sich jedes Jahr einen Punkt ein bisschen noch rauskristallisieren. Und ich denke, man kann ja in so einem Haus nicht das Dach nicht auf den Kopf stellen, sondern man muss einfach denken, es ist so, wir haben die kleinen Stuben, wir haben 7 verschiedene Stuben, die müssen bearbeitet werden, die müssen auch abgedeckt werden, es muss auch finanziell geregelt sein. Aber für mich wäre es nicht authentisch, wenn ich jetzt hier, ich sage jetzt mal, einen Seeteufel mit Tomatenrisotto servieren würde. Das würde für mich so einen kleinen Bruch geben, auch in der Geschichte, wenn man die Geschichte von König Ludwig verfolgt, vom Prinzregenten und König Max dem Ersten. Das waren alles sehr engagierte, heute noch in teilweise politischen Gesetzen verankerte Menschen. Mhm. Und wenn man sich das zum Gemüte führt, dass man so ein Haus führen darf, dann muss man die Welt nicht neu erfinden, sondern muss man eher ein bisschen von seinem beruflichen Können mal wieder aus der Schublade ziehen und reduzieren und vielleicht auch mal den Gast darauf aufmerksam machen, dass er nicht im Winter in einem Gemüseregal 8 verschiedene Tomaten sucht.
Und das, was Ludger Fetz, den Sie alle Luki nennen, sagt, hat er auch in seine Karte geschrieben. Ich zitiere mal eine weitere Stelle, ich finde die sehr, sehr gut jetzt zu unserer Gesprächssituation gerade passt. Wir im Jagdhaus ticken brutal lokal und somit ernsthaft nachhaltig. hier im denkmalgeschützten Gebäude, nennen wir es, das kulinarische Erbe des Prinzregenten. Was ist gesagt? Auf unserer Einkaufsliste steht nur, und jetzt kommt's, was in Deutschland seinen Ursprung hat oder mindestens schon seit Prinzregent Luitpolds Zeiten, 1821 bis 1912, im eigenen Land kultiviert wird. Unsere Lebensmittel haben weder einen Langstreckenflug hinter sich, noch eine Kreuzfahrt. Viele Zutaten suchen Sie deshalb auf unserer Einkaufsliste vergebens. Südfrüchte wie Zitronen und Orangen, aber auch Gewürze wie Pfeffer, Muskatnuss, Nelke. Die Liste ist lang. So, Luki, wir müssen reden. Also ich glaube, wenn du in Süddeutschland irgendwo essen gehst, es gibt keine Karte, wo nicht ein Wiener Schnitzel draufsteht, wo du natürlich die Zitrone gibst, kriegst obendrauf. Jetzt fängt es ja schon damit an, dass es hier bei dir kein Wiener Schnitzel gibt, ne?
Ja.
Wenn ich das richtig, ich habe jetzt nicht mehr gelauert, beim letzten Mal, ich habe es in Erinnerung, Münchner Art oder sowas.
Münchner war Schnitzel. Siehst du? War ein langer Weg, wie wir das Haus hier übernommen haben, haben wir natürlich schon noch für Einzelprodukte gehabt, die wir dann sukzessive von der Einkaufsliste gestrichen haben. Meine Lieferanten sagen, so wenig Produktauswahl wie du hast, ist gar nicht mehr machbar. Also das passt auf ein DIN A4-Blatt. Hat für mich den Vorteil, dass wir natürlich nicht die Lagerkapazität brauchen und das Ganze. Der ausschlaggebende Punkt war an für sich, dass ich mir die Geschichte dieses Hauses, dieser Dynastie König Ludwig mir zu Gemüte geführt habe und gesagt habe, okay, wenn du dieses Haus führen darfst als denkmalgeschütztes Haus, dann kannst du nicht irgendwie ein Wirtshaus führen mit, ich sage jetzt mal, Flammkuchen und Currygeschnetzeltes, sondern dann musst du auch dieser Ehre, dieser Geschichte wahr werden. Und es waren für mich 3-4 ausschlaggebende Punkte, wo ich gesagt habe, ich muss wieder zu meinen Kochwurzeln zurück. Ich muss da wieder hin und wieder Gerichte kochen, die man hier bezieht. Gemüse, Obst und so weiter. Das ist hier nicht so einfach, weil es gibt hier nicht so viel. Es ist natürlich der südlichste Ort, das hört sich ganz gut an, aber hier wächst nicht die Welt. Und trotzdem immer noch genügend, was man auf die Speisekarte setzen kann. Man muss ein bisschen anders denken. Und jetzt, wo wir gerade bei dem Wiener Schnitzel sind, das war so für mich der Hightech oder der größte Schritt in dieser Situation. Wir hatten das Wiener Schnitzel auf der Karte ganz am Anfang und dann ist dieses Produkt Zitrone einfach auf die Streichliste gekommen. Und dann spreche ich das mit meiner Frau durch und dann sagt sie, ja mach doch, du machst eh, was du willst. Und dann habe ich einen sehr guten Freund angerufen, der uns seit über 40 Jahren kennt und wahnsinnig die Welt bereist hat und kulinarisch sehr aufgeschlossen ist. Und dann sage ich, du Manfred, ich möchte die Zitrone von der Einkaufsliste streichen. Er sagt, das geht nicht. Du bist so dickköpfig. Das funktioniert nicht, Lucky. Und da sage ich, deswegen rufe ich dich an, genau deswegen mache ich's. Weil er schon mir immer ein bisschen Kontra gibt. Und habe mich aber natürlich vorher mit beschäftigt. Ich habe gesagt, was mache ich mit diesem Schnitzel? Wenn ich das Wiener Schnitzel von der Karte tue, muss ich eine Alternative haben. Und dann habe ich natürlich in den Geschichtenbüchern ein bisschen gelesen, Rezeptbücher gelesen. Und dann bin ich drauf gekommen, wie das Wiener Schnitzel entstanden ist. Ein Aristokrat hat zu seinem Lieblingskoch gesagt, er möchte ein dünnes Stück Fleisch, aber saftig und knusprig haben. Und dieser Koch hat gekocht, probiert und hat dann auf einmal dieses Schnitzel ihm serviert und darauf eine Zitrone, eine Kaper und eine Sardelle gelegt. Die typische Wiener Garnitur. Und der war natürlich begeistert davon. Das war gigantisch zur damaligen Zeit. Und nur die Zitrone, die Kapern und Sardelle, das war nicht die Garnitur, was man heute so sagt. Aber es war natürlich schon ausgereift von dem Küchenchef, weil Kalbfleisch ist ein Produkt, was schnell säuert. Und damals gab es keine Kühlmöglichkeiten wie Kühlschrank oder Tiefkühlschrank oder Vakuumgerät. Und um dieses dann immer noch nach 2-3 Tagen zu verkaufen zu können, konnte der Gast die Zitrone, Kapern und Sardelle drauf machen. Zitrone für die Säure, die Kapern für die Salzigkeit und die kleine Sardelle hat ein bisschen den Fischgeschmack. Und damit hat man diesen Geschmack des leicht angesäuerten Kalbfleischs übertüncht. So ist das Wiener Schnitzel entstanden. Natürlich waren die Häuser sehr nah verbandelt, Wien und München, das waren ja schon auch kulinarisch, beziehungsweise natürlich auch wirtschaftlich und auch von den Habsburgern und von diesen ganzen Häusern sehr verbandelte Dynastien. Und dann hat man das in München auch spitz gekriegt. Und irgendein Münchner Koch hat dann gesagt, okay, was die Wiener können, können wir schon lange. Wir sind auch gute Köche. Und nur mit dem Hintergrund, dass er ins Land reingefahren ist, also außerhalb der Stadt, und hat geguckt, was da wächst. Und dann gab es damals noch Senfmühlen und Meerrettichfelder. Und das sind zwei Produkte, die natürlich auch eine Schärfe und einen Eigengeschmack haben. Und damit hat er dann dieses Schnitzel bestrichen. Und somit ist das Münchner Schnitzel entstanden und das Wiener Schnitzel. Und wenn man dann zurücksieht, man denkt, ja, wieso, leicht säuerlich, aber man hat auch das, viele werden vielleicht das Ragoffin kennen, mit Geflügelfleisch, das war auch immer leicht. Oder ein Kalbsblankett, das kocht man heute gar nicht mehr, das ist Kalbsragout gekocht in einer weißen Soße. Das hat man alles mit ein bisschen Wein oder Säure für mich, das einfach dieses Produkt, was nicht schlecht war, aber es war einfach nicht, auch damals schon zu schade, um wegzuschmeißen. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Und naja, dieser Freund kam dann und hat immer eine Zitrone mitgebracht. Und dann eines Tages ruft mich ein anderer Freund an und sagt, du, ich komme mit dem Manfred zum Essen nächste Woche. Und dann sagst du aber nicht, wo du hingehst. Und naja, auf jeden Fall kam sie dann und hatte keine Zitronen dabei. Und dann musste er das Münchner Schnitzel essen. Und seitdem ist da nichts mehr anders wie das Münchner Schnitzel.
Ohne Zitrone eben.
Ohne Zitrone.
Und du hast es schon so beschrieben, es war jetzt keine Hauruck-Aktion, sondern das war ein Prozess. Du hast dir dann wahrscheinlich immer wieder was vorgenommen, um zu sagen, das ist für dich nicht regional, das ist vielleicht schon gar nicht lokal, also hat es für dich auch auf der Speisekarte nichts verloren. Du kannst das zwar entscheiden, wenn du hier der Chef bist, aber du musst ja auch deine Mannschaft mitnehmen. Wie haben die reagiert?
Das ist äußerst schwierig. Wir haben jetzt im Moment, also die letzten 3-4 Jahre, eine Mannschaft, die das voll und ganz mitträgt. Aber die ersten Jahre war es sehr schwierig, weil natürlich gerade die Köche, die wollen, ich sage das immer ein bisschen übertrieben, mit Pinzettchen kochen und mit Sepia-Nudeln und mit Shishi, was normal ist, was natürlich auch durch die Medien heute, unser Beruf wird durch die Medien natürlich auch schon sehr fokussiert und sehr aufgeholt, was unserem Beruf gut tut, ja. Aber dann natürlich zu sagen, pass auf, wir kochen hier ohne Pfeffer, ohne Paprika, ohne Ananas, Mango, Kiwi, ohne diese ganzen Dinge, das ist schon ein Denkprozess auch für diese Mitarbeiter. Unabhängig von dem Service, die es verkaufen müssen, das ist noch vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ich muss ja auch die Soße, die Suppen und die ganzen Gemüsearten bringen, ohne diese Gewürze. Ich muss einfach ein bisschen vordenken.
Ja.
Ja, ich muss zum Beispiel, wenn ich Soßen mache, vielleicht ein bisschen mehr Fleisch am Knochen lassen, weil ich die Kraft ja irgendwoher brauche. Und vielleicht mit einem Gemüsefond kochen oder sogar schon mit einer Bouillon ansetzen, also mit einer Rinderkraftbrühe, meine Rindersoße ablöschen, sodass ich die Kraft habe, dass ich die doppelte Kraft habe. Kostet vielleicht ein bisschen mehr. Wo ich verzichten kann, ist auf den Einkauf von diesen ganzen gewürzten Produkten. Wir tun unsere Kräuter im Sommer alle trocknen, gefriergetrocknen und so weiter. Aber das ersetzt ja noch lange kein Nelke, Pfeffer, Curry, Paprika und die.
Pfeffer stelle ich mir schwierig vor.
Ja, für was braucht man in einer regionalen Küche Pfeffer? Also wenn man jetzt mal hier unsere Allgäuer Küche sieht und ich frage jemanden, für was brauchst du einen Pfeffer? Und dann sagt er, für Kässpatzen. Und dann sage ich, okay, dann hast du noch keine Kässpatzen gegessen mit einem richtig guten, reifen Bergkäse, 12, 16, 18 Monate, der Charakter hat, der Schärfe hat, der seine Würze hat durch die Kräuter, durch die Milch, die natürlich dann, das ist natürlich ein ganz anderer Käse, als wenn ich irgendwo im Supermarkt mir einen 3 Monate alten Bergkäse kaufe.
Leuchtet
kauf ein. Womöglich noch Spätzle, die irgendwo im Supermarkt im Plastikbeutel sind und kauf noch fertig gepackte Röstzwiebel. Dass ich da Gewürze brauche und Dings brauche, das ist mir logisch. Aber wenn ich eine gute Spätzle habe, ein gutes Mehl, ein gutes Bio-Ei habe, was nach Ei schmeckt, ja, und mache einen guten Teig, und macht dann einen guten Käse und nicht so wenig rein, sondern macht das Verhältnis ideal und gibt eine anständige Butter mit schönen Zwiebeln drauf, dann habe ich eine Pfütze auf der Zunge. Dann brauche ich keinen Pfeffer.
Ich habe jetzt mal die Karte hier aufgeschlagen. Also ich muss sie jetzt ein bisschen vorlesen, damit unsere Hörer da was von haben. Sauerbraten vom Oberstdorfer Rind, heimischer Kalbsrücken, Hirschragout aus der Oberstdorfer Jagd, Medaillons vom heimischen Rehrücken. Also eben immer wieder die Heimat, also der Bezug zur Region. Klar, jetzt geht es hier auch hier um Wild oder überhaupt um Fleisch. Aber eben, du hast auch gesagt, wir nutzen die eigenen Kräuter. Wie ist das, wenn die Menschen hier essen kommen. Also mir persönlich ist es aufgefallen, sonst würden wir jetzt, glaube ich, gar nicht hier sitzen und dieses Gespräch führen. Wirst du darauf angesprochen, dass das anders ist als woanders?
Also der Anfang war sehr, sehr schwierig. Ich musste mir viele anhören, dass viele Gäste gesagt haben, ja, mir fehlt hier jetzt mal diese, ja, ich sage das ein bisschen zugespitzt, dieser Pfeffer- oder Glutamatgeschmack oder dieser typische normale Wirtshausgeschmack. Da habe ich schon mit zu kämpfen gehabt. Da habe ich dann auch nochmal gefeilscht, nochmal die Suppen zu intensivieren, nochmal vielleicht doppelt nochmal zu kochen oder nochmal das Ganze, weil mir war das am Anfang auch nicht ganz so bewusst, dass ich so quasi ein bisschen an die Wand gefahren wird mit ja dem Verbrauchsgeschmack in einem Wirtshaus. Und heute lache ich drüber. Heute weiß ich, dass Gäste deswegen kommen, weil sie sagen, es ist anders und es ist nicht verkünstelt, es ist, sondern eine ehrliche Küche mit den Produkten und die sind halt auch mit Liebe und mit Vernunft, mit Gedanken gekocht.
Sind wir da, ich sag das jetzt mal richtig platt, sind wir geschmacklich versaut?
Ich glaube nicht, man darf das verallgemeinern. Nein, das verallgemeinern kann man das nicht, aber wir müssen ja mal gucken, wir befinden uns im Wirtshaussegment und ein Wirtshaussegment geht von mir auch von einem Biergarten, wo ich nach einer Radlertour oder nach einem oder ein Gebirgsgasthof oder eine Alpe, wo ich 4-5 Stunden wandere und mache dann meinen Halt da. Dann ist mein Körper ja ausgebrannt, ich habe Durst, ich habe ein ganz anderes Salzverbrauch. Mein Körper ist ja ganz anders, als wenn ich mich mit Freunden in einem Wirtshaus treffe, nach einem schönen Kinoabend oder nach einem Dings und gehen schön essen. Mhm. Man muss ja immer gucken, der Körper ist ja auch anders verbraucht am Tag. Mhm. Und da muss ich mich auch hindenken, muss ich sagen, okay, ich muss nicht mit Salz pushen, sondern einfach, ich muss das Produkt noch mehr reduzieren oder noch frischer verarbeiten. Also wenn die Karotte schon 5 Tage im Kühlhaus liegt, dann ist sie nicht mehr gut genug, für einen guten Gemüsefond zu machen, weil sie schon zu viel ausgerochen hat und ausgepowert ist. Ne? Oder wenn sie in einem Holzkiste kommt und die Holzkiste ist vielleicht, die Holzkiste nimmt den Geschmack von der Karotte ab. Ja, also lege ich sie in eine wiederverwertbare Kiste, die keinen Geruch von der Karotte abnimmt. Oder vom Sellerie. Das sind ja alles Produkte, das merkt man, glaube ich, wenn man auf dem Feld war und beißt in eine Karotte rein, dann weiß man, wie sie schmecken soll. Ja. Aber wenn sie 5 Tage im Supermarkt liegt, dann schmeckt sie schon nicht mehr so, wie sie schmecken soll.
Ich finde das irre, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Hingabe du von diesen Produkten sprichst. Also da ist fast schon so ein bisschen sowas wie Ehrfurcht dabei, dass du die Lebensmittel, ob das jetzt das Gemüse ist, ich meine, du hast gerade von einer Karotte gesprochen, und ich würde sagen, bei Fleisch sowieso, ja, wie ernst du das nimmst, ja, auch letzten Endes, weil du natürlich deinen Job total ernst nimmst und aber auch, weil du wahnsinnig viel Spaß daran hast, weil du musst ja auch eine Menge experimentieren, oder?
Ja, ich glaube, das kommt alles zusammen. Ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre Koch. Ich glaube auch, die Erfahrung macht vieles dazu und wahnsinnig viel gerne essen gehen, in egal in welchen Schichten. Also mir ist auch ein Schinkenbrot mit einem guten Schinken, guter Butter. Da lasse ich vieles andere für stehen am richtigen Ort. Und genauso ist aber auch die Sterneküche, wo man sich auch gucken kann. Auch die kochen ja sehr nachhaltig im Endeffekt, nur auf einer anderen Art und Weise. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht auch in meine Wiege reingelegt worden, dass man sich mit Lebensmitteln respektvoll umgehen sollte. Und das Wort Leben steckt drin. Und man muss eine Erbse genauso ehrfurcht behandeln wie ein Hummer oder ein Kaviar oder wie auch immer. Weil davon hängen ja auch Betriebe ab, die das erzeugen, die hoffen, dass sie kein Hochwasser kriegen, dass die Erdbeerfelder wegschwimmen oder dass sich Spargelfelder wegschwimmen oder dass nicht der Stall, dass die Schweinepest nicht kommt oder egal was. Mhm. Man muss sich da immer im Klaren sein, das sind Betriebe, die das erzeugen. Und da hängen meistens Familienbetriebe dahinter mit Generationen, die das aufgebaut haben in einer vielleicht nicht so guten Zeit wie jetzt. Und das muss man sich einmal bewusst werden. Und wenn man selbst da draus kommt, aus diesem, dann tut man sich damit einfach damit. Also ich glaube, mir ist ein Teil in die Wiege gelegt worden. Klar nimmt man auch diesen Platz, wo wir hier leben und wohnen, bestimmt auch noch anders auf, als wenn man irgendwo in der Großstadt leben würde oder wie auch immer. Und ja, einfach, glaube ich, selbstbewusst und gut essen gehen und auch überlegt. Meine Frau und ich, wir gehen ganz oft essen. Und dann sagen wir, meine Güte, oh, bisschen mehr Liebe hätte gefehlt.
Also ich wollte gerade fragen, wie kritisch bist du denn dann da?
das kommt immer darauf an, wo man hingeht. Also wie man, wo man hingeht und ob man sich jetzt mit Freunden trifft. Ich bin dann auch schon kritisch und rufe am nächsten Tag vielleicht den Chef an und sage, du, das war gestern war es nicht so gut, das ist mir auch schon gekommen. Ich möchte das ja dann im selben Abend machen, weil man sich ja oft auch kennt. Ja. Und ich mache das aber auch genauso, wenn es großartig war. Wir waren jetzt beim guten Kollegen essen und ich habe dieses Jahr, glaube ich, 7 oder 8 Mal Spargel in Restaurants gegessen oder in Wirtshäusern gegessen. Und da hätte ich nie gedacht, dass der Spargel so top auf den Teller kommt mit einer selbstgemachten Hollandaise. Meine Frau hat sich geärgert, dass sie das nicht gegessen hat, weil es war dieses Jahr für mich der beste Spargel mit der besten Hollandaise. In einem Wirtshaus, wo ich da hätte ich nie mit gerechnet. Kleine Speisekarte, überschaubar, ohne viele Fans.
Ja, bei uns sagt man so schön, irgendwann kennt man seine Pappenheimer. Also Leute, die den Beruf machen, weil sie sagen, ich muss davon irgendwas leben und vielleicht nicht so diese Energie, diese Liebe, diese Leidenschaft entwickeln wie du. Ich meine, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Jeder Jack ist da anders und jeder macht's anders. Und da gibt's eben auch andere, die das möglicherweise mit der gleichen Hingabe machen, so wie du. Schmeckst du das, wenn du essen gehst, sofort raus, wie viel Liebe, Leidenschaft und Hingabe in dem Produkt steckt oder in der Zubereitung?
Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt mal, wir sprechen jetzt mal über reine Wirtshausküche. Ich glaube, man sieht schon an der Speisekarte, wenn man die liest, wie viel Nachdenken, wie viel, ja, auch Produktorientierung, wie viel man guckt, ist die Saison orientiert geschrieben, wird das Produkt vielleicht auch mehrmals eingesetzt, dass es optimal verarbeitet wird und nicht nur einmal und den Rest schmeiße ich weg. Das sieht man oder das, da achte ich heute ein bisschen mehr drauf, wo ich dann immer wieder unser Tipp und sag, meine Frau und ich, wir haben also denselben Tick. Und wenn sie was sagt, dann sage ich auch, scheiße, wieso ist mir das nicht eingefallen oder wieso habe ich das nicht gesehen? Ich glaube, jeder, der heute gut kochen will, egal in welchem Segment, ob das im Wirtshaussegment ist oder auf der Alpe oder in dem Sternebereich, wo ich sage, das ist einfach noch ein ganz anderes Denkverhalten dieser Köche, die haben einen ganz anderen Fokus. Ich glaube, wenn er das mit Liebe macht oder mit einem gewissen Ehrgeiz gehört auch dabei, dann wird es nicht gut. Dann wird es nicht so, wie es sein soll. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn du Erster sein willst, musst du mehr tun wie der Zweite. Aber wenn du das nicht gerne machst, dann hilft dir der Erste auch nicht besser. Ja? Also ich denke mal, das ist so ein Ding. Und ich sage mal, für mich waren die Wurzeln, war für mich, glaube ich, das ausschlaggebende Punkt, so zu denken heute. Und natürlich die Dankbarkeit, hier leben zu dürfen und das zu tun dürfen, wie ich kochen will, wie ich will.
Jetzt komme ich auch noch aus so einer Generation, Luki, da meine Eltern mir beigebracht, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ne? Und vor allem, wenn er nicht auf ist, gibt es morgen kein schönes Wetter. So, die Sprüche habe ich noch so im Kopf. Jetzt gebt ihr euch die allergrößte Mühe mit all dieser Leidenschaft, die du hier auch in den Podcast transportierst, die Leute zu verwöhnen, dass es denen schmeckt. Und jetzt kommt es halt immer wieder mal vor, wo ich mich immer frage, warum gehen so Leute essen, dass der Teller nur halb angerührt ist, dass man es nicht auf isst, wie gehst du mit sowas um? Also fragst du da bewusst nach oder hast du dir im Laufe der Zeit, in Anführungszeichen, weil es ja auch bezahlt wird, da so ein dickes Fell angeeignet hast, gesagt so, okay, dann ist halt leider so.
Nee, mir geht das sehr nahe an für sich. Am liebsten ist natürlich, wenn der Teller leer, sauber geleckt zurück in die Küche kommt. Ne, das hat, glaube ich, am liebsten jeder Koch. Und wenn ich am Herd stehe, gucke ich auch oft die Teller, die zurückkommen und frage auch mal nach, wenn der Kellner jetzt sagt, du, da ist ein bisschen Gemüse oder das zurückgekommen. Jedem recht zu werden, ist äußerst schwierig, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Und natürlich, wenn ich auf diese vielen Produkte verzichte, die der Großteil der Gäste natürlich hat, ist es natürlich noch schwieriger. Man muss also, gerade wie in der Speisekarte, ich würde mir wünschen, dass die Gäste die erste Seite, bevor sie die Speisekarte lesen, erst lesen würden, um einfach auch mal meine Gedankenspiele damit zu verwirklichen. Und es tut manchmal schon weh, wenn man dann hört, da fehlt mir der Pfeffer, ich kann ohne Pfeffer nichts essen. Muss ich einfach schlucken, muss mich entschuldigen, sag, vielleicht hätten sie vorher mal die erste Seite lesen müssen. Wenn ein Fehler passiert, das kann immer wieder mal passieren, dann muss man als Koch dafür gerade stehen, dann muss man sich entschuldigen. Das Schlimmste ist für mich, wenn der Gast nach Hause geht und er verlässt unsere Restauranttür und ist dann unzufrieden und trägt das nach außen, dann soll er bitte dem Gastgeber oder dem Kellner das sagen. dann können wir uns immer entschuldigen oder können was Gutes tun oder können vielleicht auch Rede und Antwort stehen, wieso, weshalb, warum. Am liebsten ist mir, wenn der Teller leer geleckt zurückkommt. Ja. Und ich sage immer meine Köche, wir sind nicht fertig, wenn der Teller, der letzte Teller, das Rest, die Küche verlässt, sondern wir sind erst fertig, wenn der letzte Teller schmutzig oder leergeleckt in die Küche wieder zurückkommt. Weil es kann immer sein, dass der Gast noch eine Portion Soße oder Kartoffeln haben will. Die muss ich genauso kochen wie die erste Portion am Tag. Ja, der Gast, der letzte Teller verlässt die Küche, schön angerichtet, aber der isst ja 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann fällt ihm ein, er will noch mal ein bisschen Soße haben. Und wenn dann der Kellner kommt und sagt, gib mir noch ein bisschen Preiselbeersoße und der Koch sagt, oh, das dauert aber. Dann sage ich, Kinders, mach die Soße, kommt sofort, kein Problem. Mhm. Und dann ist der Gast zufrieden und er hat noch einen Fütz auf der Zunge und kann sein letztes Stück Fleisch oder Kartoffelpüree oder was weiß ich mit der Soße auflecken und der ist glücklich.
Du sagst, seit 40 Jahren machst du das. Hat sich aus Sicht mal der Kunden, hat sich da mal was so verändert, dass du sagst, so, es macht mehr oder es macht vielleicht auch weniger Spaß, weil ich nutze mal das Wort so Wertschätzung, weil vielleicht weniger Wertschätzung da ist. Wie würdest du diese Zeit mal aus Sicht von Gästen beschreiben? Was hast du da so erlebt?
Also ich habe jetzt viele verschiedene Küchen in meinem Leben durchgemacht und wenn ich jetzt mal hier zurückgreife auf die letzten 12 Jahre, hat sich die letzten paar Jahre was verändert. Viele schieben das ein bisschen auf die Corona-Krise. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich sehe bei uns im Beruf einfach durch die Medien, dass unser Beruf durch die Medien so gepusht worden ist mit diesen ganzen Kochsendungen und mit Shows, dass natürlich die zu Hause sitzen und essen gehen, auch gerne essen gehen, öfters essen gehen oder nicht öfters, das ist ganz egal, natürlich auch dadurch schon ein bisschen angefixt werden und vielleicht ein anderes Bewusstsein haben oder denken, sie haben ein anderes Bewusstsein und dadurch natürlich schon ein bisschen kritischer auf den Teller gucken. Und es ist doch ganz oft so, wenn ich zum Essen gehe und es kommen Gäste neben uns an den Tisch, an einen anderen Tisch, die ersten 5 Minuten spricht man an für sich, warst du schon in dem Restaurant oder warst du in der Wirtschaft schon? Der hat neu aufgemacht oder du, mir waren das letzte Mal da essen, das war super top. Und er sagt, ja, ich war das letzte Mal, das war gar nicht. Es ist ja ganz oft so, dass man, wenn man in ein Wirtshaus geht, erstmal so ein bisschen
so abchecken, ne?
Abcheckt, wenn man mit Freunden sich trifft. Wenn man sich mit seiner Frau, dann ist es ja klar, aber wenn man sich mit Freunden essen geht, ganz oft so, warst du schon da und da. Also ich denke, auch durch den Fokus rutschen ist es natürlich ein bisschen anders betrachtet worden. Ich sage immer, es ist unsere Aufgabe, den Gast, wenn er mal nicht so gut gelaunt ist oder wenn mal nicht so ein schöner Tag für ihn war, uns mit unserer Arbeit den Tag zu versüßen, denn es gibt keinen einfachen Job wie die Gastronomie und die Hotellerie. Jeder, der von einer Wandertour kommt und geht in den Biergarten, der freut sich auf ein Weißbier und einen Wurstsalat oder irgendwie sowas. Wir müssen es nur gut kochen und dann machen wir ihm den Tag noch zum glücklichsten Tag, weil er einen tollen Tag gehabt hat. Oder wenn ich meinen Urlaub buche und komme in ein Hotel und kriege einen Grüß Gott entgegen und dann muss ich nur meinen Arm um die Schulter legen, das Gast so mit dem Muss auf die Reise nehmen. Er kommt ja schon voller positiver Stimmung her. Also das ist ganz einfach an für sich. Mhm. Kein Tagungshotel. Ich möchte kein Tagungshotel führen.
Ja, deswegen kommt Beruf auch oftmals von Berufung. Ja. Luki, was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Was ist ein nachhaltiges Leben? Was ist ein nachhaltiges Handeln?
Also angefangen hat für mich die Nachhaltigkeit zu denken schon vor, in meiner Kindheit schon. Wir mussten damals schon Wasser sparen. Mein Ort, wo ich herkomme, heißt Dörscheid. Das war damals eine Dörre, ein Ort, das sagt der Name schon, eine Wetterscheide, eine Dörre-Wetterscheide. Wir haben immer Fußball gespielt auf damals schon vertrocknetem Rasen. Wir haben ein Wirtshaus gehabt und haben jeden Tag damals 4 Kisten nur Kopfsalat. Da gab es noch kein Lollo Rosso, Lollo Bionda, Frisé, Chicorée und sowas, sondern da gab es nur den Kopfsalat vom Feld. Und dieses Wasser, wo der geputzt worden ist, ist schon damals abgepumpt worden, für Blumen zu gießen oder für die Weinberge zu gießen oder die Felder zu gießen. Und das hat mir mein Vater schon eingebläut vielleicht. Ja? Geh einfach mit unseren Ressourcen behutsam um. Luft, Wasser, wenn Regen kommt, genieß es. Schimpf nicht über den Regen, genieß den Regen. Ja? Das war so, glaube ich, in meiner Kindheit, das hat mich auch wieder so bewegt, wenn ich heute Zähne putze, lege ich das Wasser ab. Das ist heute noch in dich. Das war so der ausschlaggebende Punkt vielleicht. Und dann natürlich die Landwirtschaft. Wir mussten Unkraut jäten und die Karotten vom Unkraut befreien. Auch das hat mich damals schon vielleicht nicht berührt, aber einfach zum Nachdenken. So, und dann, wenn man natürlich dann in so einer Region hierher zieht, wo nicht alles wächst. Hier ist es sehr begrenzt. Es wachsen keine Kartoffeln, kein Gemüse. Dann muss man überlegen, wenn man einmal zum Einkaufen fährt, dass man nicht noch das zweite Mal fährt oder was vergisst. So. Und dann bin ich schon immer ein bisschen gegen Plastik gewesen und dann hat sich das an für sich so ergeben, wo man gesagt hat, okay, wie gehen wir den Weg an? Zu meiner Jugenddrangzeit habe ich auch Walderdbeeren aus Malaga einfliegen lassen zum Winter. Da habe ich gesagt, das ist bescheuert. Also heute würde ich sagen, das geht gar nicht mehr. Ne? Mhm. Aber das war halt, ja, man wollte einfach was Besonderes haben als junger 20-jähriger Koch. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig. Und ja, auch da habe ich gesagt, meine Güte, das war so viel Dummheit damals. Aber das war keine Dummheit, das war einfach strotzig vor irgendwie sowas. Und dann bin ich ungefähr vor 30 Jahren mit meiner Frau hier vor dem Jagdhaus vorbeigelaufen. Und nein, wir waren vorher hier shoppen. Wir haben einen alten Herd stehen gesehen und ein altes Schaukelpferd beim Antiquitätenhändler. Wir waren da hier in Urlaub bei meinen Schwiegereltern und dann sind wir hier vorbeigelaufen. Und das war damals sehr teuer, das Pferd und der Ofen. Und dann sind wir hier vorbeigelaufen, dann sage ich, du, was ist das hier für Haus? Dann sagt meine Frau, das ist das Jagdhaus vom Prinzregenten, so und so und so. Und das war im Schneewittchenschlaf, das war ziemlich verwachsen. Da hat zwar noch eine ältere Dame drin gewohnt, aber nur im Untergeschoss. Dann habe ich damals gesagt, du, das wäre das könnten wir an für sich, das wäre ein tolles Wirtshaus. Wenn man das mal kriegt, dann könnten wir ein schönes, richtiges Wirtshaus draus machen. Na, die Zeit ist vorbei. Wir haben diesen Ofen und dieses Herd gekauft, stehen heute noch bei uns im Geschäft, sind unverkäuflich. Und dann ist der damalige Besitzer auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Fetz, Sie könnten das Jagdhaus pachten. Es waren vorher zwei gute Köche drauf, jeweils 5 Jahre. Aber die haben einfach einen anderen Fokus gehabt. Und dann habe ich gesagt, Margret, wenn wir dieses pachten, dann können wir an für sich das, was wir möchten, nachhaltig und auch, ja, auch unseren Kindern damals schon was hinterlassen, umsetzen. In unserem anderen Restaurant ging das nicht. Das war einfach eine ganz andere Liga. Und auch mein damaliger Küchenchef, der einen Stern gekocht hat, hat mir dann den Rücken freigehalten und gesagt, Herr Fetz, machen Sie das. Ich kümmere mich um die Küche hier unten weiter. Sie können sich voll und ganz auf dieses Jagdhaus fokussieren, was ja natürlich auch für mich toll war. Ich konnte immer wieder auch mit Problemen oder mit Dingen auf so einen Mann zurückgehen, der auch wahnsinnig viel Erfahrung gehabt hat. Und ich glaube, das war so das Zusammenspiel zwischen Hightech-Küche, Modernität und Pinzettenküche und zurückdrehen wieder auf die Wurzeln. Wenig Lieferanten, wenn es geht, alles hier vom Metzger oder vom Bauer beziehen, was in der Sterne-Gastronomie gar nicht möglich ist. Also heute machen das auch mehr Sterneköche wieder, dass sie ein bisschen mehr aus der Region beziehen, aber zur damaligen Zeit war das jetzt so. Das war natürlich hier sehr schwierig, weil es ja wenig Produkte gibt. Und aufgrund dieser 30 Jahre, die ich vorher das andere Restaurant gehabt habe, macht man natürlich diese Verbindungen und die Connections, wo man sagt, okay, wir möchten das auf die Beine stellen. Helft uns mal da ein bisschen. Und so haben wir Stück für Stück von regionalen Anbietern. Ich bin nicht so weit und sage, ich kenne jetzt die Kuh, die ich heute kaufe. Weil das ist für mich eher die Situation, ich kaufe das Fleisch von einem Bauern und unterstütze damit den Bauern seinen Preisgehalt, dass er sein Tier, was er seit 2 Jahren hochzieht, auch zum anständigen Preis verkaufen kann. Wenn es über einen Schlachthof verkauft, kriegt er 2-3 Euro weniger. Wenn es mir verkauft, ist ja 2-3 Euro mehr. Das ist so eine Kette von Dingen, die sich dann damit zusammensetzen.
Naja, damit hilfst du ihm, besser zu überleben, was ja auch eine Form von Nachhaltigkeit bedeutet, eben soziale Nachhaltigkeit. Wir ersetzen bei Robin Gut den Begriff nachhaltig, weil der, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht sehr strapaziert ist, überstrapaziert zum Teil, weil alles ist ja scheinbar irgendwie mittlerweile nachhaltig. Ich sage stattdessen gerne enkelfähig. Ein enkelfähiges Verhalten, löst, finde ich, viel mehr Kopfkino aus, als wenn du sagst, ich habe ein nachhaltiges Verhalten. Und wenn du zum Beispiel, und ich kann das auf dich super gut übertragen, wenn du nachhaltig kochst, also enkelfähig kochst, dann ist das ja etwas, was du an Generationen, an jetzt, du wirst jüngeres Personal haben, hast du Auszubildende auch?
Nein, haben wir nicht. Ja. Aufgrund, das ist auch so eine Sache, ich kann hier in diesem Betrieb, in der Küche keine Auszubildende ausbilden, weil sie einfach sich diese Produkte gar nicht in die Hand kriegen, wie Ananas, Mango, Kiwi, Currypulver, die ganzen Gewürze, Sternanis. Das kriegen die ja gar nicht in die Hand. Wie sollen die in der Berufsschule da existieren können?
Ach so.
Dabei wäre das viel, die Wurzeln wären viel wichtiger, bin ich der Ansicht. Die Wurzeln zu kochen, ja, die wären, oder die Basis wäre viel wichtiger, wie hinterher ein gutes Currygeschnetzeltes oder ein Barramundi-Filet zu kochen, was heute in der Berufsschule als Prüfungsdinger manchmal gekocht werden. Ne? Und wir sind jetzt dabei, im Restaurant Auszubildende zu machen. Küche werden wir unten jetzt angehen, aber hier oben, dann werden wir so einen Deal machen, dass er im zweiten Lehrjahr mal hier hochkommt und einfach mal wieder ein bisschen einen richtigen Hardrock, CC Top oder sowas. Ah, ja. Und nicht diesen...
Du bist 60. Was sind so deine Ziele? Was hast du noch vor? Was treibt dich noch an?
Also im Moment treibt mich, oder sagen wir mal, es treibt mich einfach, sich mit meinem Job anderen Leuten einen Spaß zu machen oder Spaß zu haben beim Essen oder auch, ja, dass sie einen tollen Tag haben. Dann natürlich meinen Enkelkindern eine gewisse Basis zu übergeben.
Ich habe jetzt immer wieder beim Thema Enkelfähigkeit.
Ja, ich habe zwei Zwillingsmädle, mein Sohn, Anni und die Lina. Und für mich ist es wichtig, dass sie auch mit diesen Produkten, die wir verarbeiten, gut umgehen, wissen, wo sie herkommen. Wenn es zum Opa geht, dann gibt es zum Beispiel Spätzle mit einer gescheiten Soße, ja, und hausgemachtes Apfelmus. Und ja, und natürlich, ja, auch meinen Mitarbeitern, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich und meine Frau, eine gewisse Sicherheit zu geben, gerade in der jetzigen Zeit, einen guten Arbeitsplatz zu haben, gutes Geld zu verdienen, gutes Team zu haben und auch wenn mal was entsteht, einfach da zu sein für sie, weil ich weiß, dass die auch für mich da sind, wenn ich sie brauche. Und da muss man einfach sich hingehen. Und natürlich vielleicht noch ein bisschen expandieren. Ich würde ganz gerne noch ein, zwei Dinge neu machen. Ich habe zwei Söhne, der eine ist mit dem Geschäft drin, der andere ist im Moment in Wien, studiert noch, hat aber auch die Hotelbranche gelernt. Vielleicht da noch mal was ganz Einfaches, würde mich noch mal reizen, eine richtig coole, schöne Brotzeitstuben mit frisch geschabtem Meerrettich zum Schinkenbrot. Und
da hast du mich schon mit.
Ja, und einfach, ja, und ich weiß, also ich möchte schon noch was machen. Ich möchte aber auch frühzeitig an meine Kinder abgeben, weil das ist bei uns in der Gastronomie ganz oft so, dass das einfach ein bisschen nach hinten geschoben wird und dann haben die Kinder keine Lust mehr, diesen Betrieb zu übernehmen, weil sie sehen, dass schon viel Arbeit ist, dass man viel Herzblut mit reinstecken muss und ja, einfach dann zu sagen, okay, mach mal, wir sind jetzt gerade bereit, den einen Sohn ins Hotel mit einzuführen, dass er sagt, okay, vielleicht kriegen wir ein paar Prozent und an seine Frau und an ihn überschrieben, sodass er quasi auch mit stehen muss. Aber hier das Jagdhaus werde ich alleine weiterführen. Das ist auch mein Ressort. Da hat auch meine Familie nichts mit zu tun. Die geben mir zwar Ratschläge, empfehlen.
Das bleibt dein Baby.
Aber das bleibt meine Frau ist immer, du gehst wieder zu deiner Geliebten. Da sage ich, ja, sei froh, dass sie nur aus Holz ist. Ne?
Schöner Satz. Lass uns ganz zum Schluss, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, mir war keine Sekunde langweilig, weil ich das großartig finde und ich finde fast, das ist ein Privileg, dass ich durch unseren Robin Gut Podcast immer wieder die Chance habe, solche Menschen wie dich einfach kennenzulernen und ja, in dem Fall auch hier mal in so eine Region zu kommen, die ich jetzt seit vielen Jahren schätzen und lieben gelernt habe. Wie würdest du das, du bist jetzt viel, viel länger schon hier, wie würdest du Oberstdorf als Region, nicht nur als Ferien, nicht nur als Urlaubsregion, sondern auch als Lebensmittelpunkt, wir sind hier in einem, also im südlichsten Zipfel Deutschlands, also es geht hier nur noch bis ins Kleinwalsertal und von dort aus geht's leider dann auch nicht mehr weiter. Wie würdest du die Region hier beschreiben? Was macht sie so lebenswert?
Also ich denke mal, die Menschen werden hier oft ein bisschen verkannt. Man sagt, sie wären ein bisschen ja mürrisch und zornig und ein bisschen, ja, typisch so Bergvolk. Finde ich gar nicht mehr. Die Leute sind wahnsinnig aufgeschlossen, kommt natürlich durch den Fremdenverkehr. Multikult in Mini-Mini-Mini-Versionen gegenüber Berlin, finde ich mittlerweile, Oberstdorf. Hm. Ich glaube, unser größtes Hab und Gut ist die Natur, die wir haben. Wenn ich jetzt hier rausschaue und sehe die drei großen Bäume, grasgrün, die waren vor 4 Wochen noch ohne Blätter. Man hat natürlich...
Ich schaue aufs Nebelhorn mal ganz nebenbei.
Ja, auch. Das schaue ich jeden Morgen hoch und das ist einfach, da geht einfach das Herz auf. Und dann, wenn man natürlich denkt, in vielen Regionen ist im Sommer immer alles grau und hier bei uns immer alles grün. Wir haben das erste Wappen oder das erste Visitenkarte, die wir für uns damals gestaltet haben, das ist auch schon 40 Jahre her, ist ein Bumerang in grün und blau. Und die beiden sind ineinander verschlossen. Das heißt, der grüne Bumerang war für den Sommer und der blaue für den Winter. Also der Gast, der im Sommer da war, der sollte im Winter auch kommen, weil es ein ganz anderes Gefühl ist, hier zu leben zu können, wie im Winter, wie im Sommer. Es ist ein Ort, aber ganz verschiedene Arten und die Luft, die Natur, die Menschen, auch die Geselligkeit bei uns im Biergarten. Kommt der Kölner zum Düsseldorfer, die sich vielleicht nicht mögen, aber sie sitzen zusammen und gehen vielleicht hoffentlich als Freunde nach Hause. Und es ist eine Urlaubsdestination Nummer 1 in Deutschland. Ich glaube, wir sind wahnsinnig stark aufgestellt. Und das Schöne ist, dass wir auch noch kleine Pensionen haben. Wir haben keine großen Hotelbunker. Es ist alles sehr familiär, trotz dass wir 2,5 Millionen Übernachtungen haben. Und ich glaube, da tut auch einiges hinzu, dass wir nur eine Straße haben, die hier reinführt.
Und weißt du, was
es,
glaube ich...
Lebenswert ist es hier. Und die Qualität ist hier extrem hoch.
Ja, und ich glaube, dieses... Ich meine, warum gucken wir gerne so gerne Heimatfilme? Ja, warum lassen wir uns so gerne darauf ein? Ich glaube, dieser Satz, da ist die Welt noch in Ordnung. Also das transportiert so dieser Film, so dieses Gefühl, das nehmen wir alles mit. Und wenn man hier ist, und ich kann das wirklich bestätigen hier in Oberstdorf, da hat man wirklich das Gefühl, wenn man sieht, was um uns herum alles passiert, Luki. Ja, ich will jetzt hier zum Schluss, weiß Gott, keine schlechte Stimmung verbreiten oder schlechte Laune oder schlechte Gedanken. Aber wenn man merkt, wie das auch gesellschaftlich weiter auseinanderdriftet und dann kommt man hier hin, du hast diese Natur angesprochen und ich muss dir auch ganz klar bestätigen, diese Kraft, die durch diese Natur hier ausgeht, Sommer wie Winter, das ist Wahnsinn, wie schnell sich das auf einen überträgt, wie mich das zum Beispiel sehr beruhigt und auch zufrieden macht. Einfach, du gehst spazieren, kommst an so einem Bach vorbei, du gehst da mit der Hand mal durch, du spürst das Wasser und du denkst dir, das ist einfach ein toller Moment, wo jeder zu Hause denken würde, wie blöd ist das denn? Nee, es ist nicht blöd. Und ich finde, das kommt hier alles so zusammen. Du hast das Familiäre, das Traditionelle angesprochen. Ich glaube, all das macht dieses Dorf, Oberstdorf aus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Menschen seit vielen, vielen Jahren immer wieder hierher kommen. Und ich glaube, es sind Menschen wie du, um nochmal hier den Bogen zu schlagen, die dafür sorgen, dass man auch gerne in dein Jagdhaus kommt. Und es soll auch weiter dein Baby bleiben. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg.
Vielen Dank auch und ja, alles Gute und weiterhin gut essen.
Ja, wir werden gut essen. Drücken wir mal unserem Verein noch die Daumen. Ne? Also wer jetzt später reingestiegen ist, unser Herz schlägt für Borussia Mönchengladbach. Naja.
Schlechter geht nimmer.
Wie ja, die nächste Saison wird besser, ja, Luki. Ja. Also ich bedanke mich sehr, dass du dir diese Zeit genommen hast. Betrieb geht ja weiter. Heute ist schönes Wetter. Die letzten Tage hat es ja in Süddeutschland leider sehr geregnet. Und heute genieß mal das Wetter in deinem wunderschönen Biergarten.
Ja, danke auch so und bis zum nächsten Mal.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Also ich muss schon sagen, das ist selber so ein Gespräch für mich persönlich, wo ich sage, ich ziehe da unwahrscheinlich viel, ja nicht nur Kraft und Energie, sondern auch Sinnhaftigkeit drin. Denn wir gehen so oft einfach nur so durchs Leben, ohne uns tatsächlich zu fragen, warum tun wir das und geht's nicht auch anders? Und es gibt eben Menschen wie Ludger Fetz, die sich damit
intensiver und vielleicht auch anders beschäftigt haben. Und das, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, und wir hoffen auch, dass wir euch genauso dafür sensibilisieren, ist einfach mal mehr drüber nachdenken und vielleicht das ein oder andere in seinem Alltag so zu integrieren, dass man sagt, Mensch, es sind nur Kleinigkeiten, die, ich komme gern mit meinem Lieblingsbeispiel, das kann der Beutel sein, den ich beim Bäcker abgebe und bekomme dafür einfach nicht mehr ständig eine Brötchentüte. Ja, und solche Dinge, die wollen wir gemeinsam erreichen. Und dafür sind Gespräche wie jetzt das mit Ludger Fetz wirklich wichtig. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach schreiben würdet, wie hat das auf euch gewirkt? Habt ihr solche Erfahrungen selber schon mal gemacht? Gibt es Restaurants, wo ihr sagt, Mensch, die haben eine ähnliche, eine vergleichbare Philosophie, die eben genauso in diese Richtung geht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Dann freue ich mich auf euer Feedback und auf eure Kommentare.
Robin Gut mit Dieter Könnes.